Gestern wurde auch gefragt, wie eigentlich Begeisterung für Jesus wieder ins Leben kommen kann, beziehungsweise ins Herz kommen kann. Da habe ich dann beschrieben, wie ich das Leben liebe, weil ich glaube, dass Gott das durch unser Leben macht. Gestern Vormittag hatten wir ein Treffen mit unserer Fußballmannschaft. Unser Gegner ist leider nicht gekommen, deswegen haben die so nur miteinander gespielt. Und ich hatte ein bisschen Zeit, mit dem Vater, der dabei stand, zu sprechen. Und der fragte mich, was wir eigentlich mit seinem Sohn gemacht haben, also als Trainer. Der würde jetzt also vor einem Spiel rechtzeitig ins Bett gehen. Der würde sich plötzlich gesund ernähren. Der hätte sich verändert. Das muss er ja irgendwie von euch haben. Habt ihr über sowas gesprochen? Tun wir tatsächlich. Ob er das jetzt macht, weil wir jetzt akut drüber gesprochen haben, das kann ich nicht sagen. Aber ich habe dabei gestaunt mal wieder. Dieser junge Mann, 16 Jahre alt, hat eine Überzeugung gewonnen. Dem ist etwas im Leben wichtiger geworden als seine bisherigen Gewohnheiten. Deswegen hat er sie umgestellt. Nur so geht's mit der Veränderung unseres Herzens. Das hat viel damit zu tun, finde ich, worauf Gott es anlegt, wenn wir uns entschließen, mit ihm zu leben. Das Volk Israel hat, wir haben das vor einiger Zeit mal auch ausführlicher betrachtet, ja erlebt, wie Gott es aus der Sklaverei rettet in Ägypten. Und dann hat er sie rausgeführt und an einen Berg gebracht und dort hat er einen Bund mit ihnen geschlossen, eine gegenseitige Verpflichtung. Davon ist in heute der Predigt zugrunde liegenden Bibeltext, der für heute vorgesehen ist, aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 19, in den ersten 6 Versen die Rede. Wenn das denn hier jetzt kommen würde. Hast du schon umgestellt? Sehr gut. Aha. Und wir gucken uns das an unter dem Thema, unter dem Titel Gott will dich ungeteilt. Gott will dich ungeteilt. Im 3. Monat nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, an diesem Tage kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai, und Israel lagerte sich dort in der Wüste gegenüber dem Berg. Und Mose stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach, so sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Da ist es wieder. Gott stellt eine Bedingung, dass sie auf ihn hören. Und uns kommt zuerst in den Sinn, das machen wir ja gar nicht. Wie gut, dass wir uns das angucken können. Oder zwei Überschriften. Erstens, wir sind ins Leben geliebt. Und zweitens, wir sind zur Hingabe befreit. Ins Leben geliebt. Das beginnt unscheinbar mit der Beschreibung am ersten Tag des 3. Monats nach dem Auszug der Israeliten aus Ägypten. Was man dabei leicht übersieht, ist, hier wird ein neues Datum gesetzt. Es beginnt eine neue Zeitrechnung. Ab jetzt ist das Datum der Menschen, die Gott gehören, damals war das Datum die Rettung aus Ägypten. Jeder Tag ist seitdem ein Tag mit Gott für dieses Volk. Sie sind keine Sklaven mehr, sondern frei. Frei für das Leben mit Gott. Das Neue Testament nimmt uns mit hinein darin, dass nicht nur das Volk Israel damals in Ägypten vor tausenden von Jahren Sklaven waren. Also Knechte, Leute, die tun mussten, was der Herr sagt. Sondern, dass genau genommen wir Menschen auch heute Sklaven sind. Dabei ist uns die Freiheit ja so ein hohes Gut. Wir tun ja so, als wären wir frei. Wir sind Sklaven, also total abhängig davon, unabhängig von Gott leben zu wollen. Wir möchten es so gerne ohne ihn geschafft haben. Er darf ja, als Christen würden wir das ja nie zugeben, er darf ja da sein, aber das Leben schaffen will ich selber. Wir wollen es in der Hand haben. Genau das. Nicht erst schlimme Erscheinungen, die daraus kommen. Genau das nennt die Bibel ja Sünde. Das andere, was wir dann erleben, wie wir das Leben zerstören, gegenseitig, ist nur die Folgeerscheinung. Und nun ist Jesus Christus, wir haben es gerade gefeiert, für uns gestorben, um uns genau davon zu befreien. Um uns damit zu konfrontieren, wo uns das hinführt, nämlich in den Tod. In den ewigen Tod, ein ewiges Dasein ohne Gott, ohne die Liebe, von der jetzt hier noch in unserer Welt viel zu merken ist. Und er ist von den Toten auferstanden und befreit uns zum Leben mit ihm. Für irgendetwas leben wir immer. An irgendetwas hängen wir unser Herz immer. Deswegen war der Vater dieses Jugendlichen so überrascht, dass der plötzlich Sachen macht, die man sogar für gesund bezeichnen halten würde, was ja völlig ungewöhnlich für einen Teenager ist. Ist das nur für Teenager ungewöhnlich? Das Ungesunde mehr zu lieben, als das, was uns im Leben wirklich helfen würde? Ihr habt gesehen, sagt Gott, was ich mit den Ägyptern getan habe. Ihr habt gesehen, sagt er uns heute, was ich mit eurer Sünde und eurer Schuld getan habe. Was ich für euch getan habe. Wie ich euch getragen habe auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Mit Gott leben zu dürfen, ihr Lieben, ist keine Auszeichnung für besondere Verdienste. Gott hat sich nicht gedacht, wer hat sich einigermaßen benommen, gut hat sich keiner benommen, aber ich nehme mal die, die nicht ganz so schlecht waren und die rufe ich jetzt mal zu mir und die dürfen mit mir leben. So denkt man das ja vielfach, so hat man es vielleicht als Christ auch sogar schon irgendwie nach außen versucht zu transportieren. Goethe, wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Was habe ich diese Literatur früher gehasst? Was habe ich für eine Freude, dass meine Kinder sie trotzdem lernen, weil es Kulturgut ist und weil es wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und was für ein Unsinn ist es doch auch. Als ob wir irgendwie davon befreit werden, unser Leben zu zerstören, nur indem wir uns strebend bemühen. Nein, sagt Gott, ich bin derjenige, der dich rettet. Und dass du mit mir leben darfst, hat nichts damit zu tun, dass du dich dafür irgendwie angeboten hast, sondern der einzige Grund dafür ist, dass ich dich will. Und davon kriegt mich auch niemand ab, nicht mal du. Ach, wenn wir das doch im Herzen verankern könnten. Ich wurde gestern gefragt, was mich denn an Jesus so begeistert. Ich musste mich ja kurz halten. Ich hätte 275 Dinge sagen können, vielleicht. Und ich habe dann gesagt, weil der Einzige ist, der das kann und macht, was niemand kann. Nämlich mich so schätzen und annehmen, wie ich bin. Das schafft keiner. Es ist zu schlimm mit mir dafür. Aber er macht's. Und dass wir mit Gott leben dürfen, ist eine Ehre, ihr Lieben. Es ist Gottes Geschenk, über das wir uns freuen können und freuen sollen. Das wird unser Leben verändern und nicht das eigene Bemühen. Denn wir sind als zweites zur Hingabe befreit. Vielfach wird ja gesagt, und das könnte man hier, wenn man das anguckt, Gott sucht sich Menschen aus, um mit ihm zu leben. Das ist ja ein Adel, den wir erfahren, und Adel verpflichtet. Und mit Verpflichtungen haben wir ja so unsere Probleme. Deshalb würde ich immer sagen, nein, dieser Adel befreit. Endlich darfst du leben. Gott sagt, werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen. So wird der Bund geschlossen. Es ist eine gegenseitige Verpflichtung. Man darf sich ruhig mal erinnern, dass wir, als wir Gott unser Leben anvertraut haben, damit auch deutlich gemacht haben, ich möchte dir jetzt auch folgen. Ich will auf dich hören. Da waren wir vielleicht ganz brennend, als es diesen Moment gab. Und wir dachten, jawohl, das ist auch das einzig Richtige. Und dann sind wir durch so vieles möglicherweise abgekommen davon. Auch durch manche Enttäuschung. Gott hat in unserem Leben schon so oft nicht gemacht, was wir wollten. Warum sollte ich ihm jetzt vertrauen? Schön, wenn man das mal wahrnimmt. Und ich habe eins gelernt, glücklicherweise, bevor ich Teenager hatte, das heißt aber nicht, dass ich es immer konsequenterweise durchgesetzt bekomme in meinem Leben, dass Erziehung immer Beziehungssache ist. Erziehung ist immer Beziehung. Ich kann Leute konditionieren, indem ich ihnen deutlich mache, machst du das, passiert Gutes, machst du das, passiert Schlechtes. Das geht. Je kleiner die Kinder sind, behaupte ich auch, ist das in gewisser Weise nötig. Ich wusste nun schon seit vielen Jahren, dass das im Teenageralter zu spät ist. Natürlich müssen die ihre Folgen auch noch entdecken. Na klar. Auf mich hören werden sie, wenn auch nicht jetzt, irgendwann höchstens, wenn sie den Eindruck bekommen, Mensch, Mama oder Papa hatte ja doch recht. Vielleicht ist das nicht so doof, was die mir mitgegeben haben. Vielleicht kann man das doch mal im Leben gebrauchen. Wenn sie uns vertrauen, nur dann hören sie. Ansonsten ist das nie dauerhaft. Immer nur dann, wenn die Bedingungen aufrechterhalten können, wenn du machst, dann so, wenn du nicht machst, dann so. Und wir denken, es hilft uns irgendwie, uns vorzuhalten, dass man von Gott vielleicht bestraft werden könnte oder sonst irgendwas. Als ob das je jemanden davon abgehalten hat. Ja, es hat jemanden davon abgehalten, was Schlechtes zu machen. Es hat aber noch niemanden dazu gebracht, Liebe zu leben. Denn wir leben Liebe nur, wenn wir geliebt werden. Deswegen sind wir ins Leben geliebt. Und das befreit dazu, dass wir uns anvertrauen. Und jetzt muss man das einfach mal festmachen. Wir haben das Abendmahl gefeiert, das Zeichen dafür, dass Gott uns unsere Schuld vergibt. Ihr Lieben, er hat uns nicht vergeben, damit wir so weitermachen wie vorher. Er hat uns auch nicht vergeben, damit auch ja jetzt nichts wieder schiefläuft in unserem Leben. Er hat uns vergeben, damit unser Herz an ihn gebunden wird und freiwillig in die Lage kommt, tun zu wollen, was er uns sagt und was er will. Der alte Bund bestand darin, macht ihr, mache ich, macht ihr nicht, mache ich auch nicht. Der neue Bund bedeutet, ich habe ausgelöffelt, was du dir eingebrockt hast. Jetzt darfst du hineinfinden in das Leben mit mir. Ich vergebe dir immer wieder. Allerdings, und das finde ich, muss man auch, vielleicht auch in anderen Gemeinden, muss man uns auch wieder sagen, aber dass wir einfach so leben, wie uns der Schnabel gewachsen ist, war damit nicht gemeint. Viele verstehen das so. Auf der einen Seite, naja, Gott vergibt ja sowieso, also kann ich ja machen, was ich will. Und andere sagen, naja, also wo kommen wir denn da hin, wenn Gott dann immer wieder vergeben würde? Dann macht man ja, dann lebt man ja, wie man will und Gott hat nichts davon. An der Stelle ganz wichtig, wo erleben wir eigentlich eine Verpflichtung, die wir eingehen, nicht als lästige Pflicht, als Last, die auf uns drückt. Es gibt nur einen Zustand, wenn wir lieben. Wer liebt, übernimmt gerne die Verantwortung dafür, dass auch er zuständig ist dafür, dass es dem anderen, also ich sage mal, einerseits gut geht, dass der andere gewisse Dinge bekommt. Einfach Dinge, die zur Beziehung gehören. Das macht man gerne, wenn man liebt. Nur der nicht liebt, wer nicht liebt, dem ist es eine lästige Pflicht. Insofern ist auch bei Gott unser ganzes Leben Beziehungssache und ich behaupte noch viel tiefer als unter uns Menschen. Alles Beziehungssache. Und da kannst du dich fragen, Was hindert mich denn daran, mich Gott ganz auszuliefern, sogar noch darin, dass ich tue, was er sagt, obwohl mein Herz eigentlich was anderes will? Was hindert mich daran? Und Jesus beantwortet uns so gerne die Frage, was soll mich eigentlich dazu bringen? Und er kommt uns entgegen. Schon bevor es uns gab, ist er gekommen und hat sich für uns eingesetzt. Er hat gern die Verantwortung für uns übernommen. Die Verpflichtung übernommen, bei uns zu bleiben, weil er uns einfach will. Was wäre es, wenn du dich auch an ihn hängst mit deinem ganzen Leben? Und was würde das für die Fragen der Lebensgestaltung bedeuten? Wir haben neulich in einem Arbeitskreis unter Hauptamtlichen zusammengesessen und auch etwas beklagt, dass man heutzutage unter Christen über viele Lebensmaßstäbe, die Gott uns mitgibt, diskutieren muss, weil sie angeblich in Frage stehen, als ob Gott das alles auch ganz anders gemeint haben könnte. Das ist ja eine Version davon, wie man drumherum kommt, wenn man das in Frage stellt. Wenn es dann nicht mehr so klar ist, muss man sich ja nicht mehr dran halten. Und da kommt mir immer die Frage, wie kommen wir auf die Idee, dass man sich dran halten muss? Wenn ich entdecke, wie Gott mich liebt, dann freue ich mich doch darüber, dass er mir den Weg zeigt. Und dann werde ich den Weg ausschließen, der mich nicht zum Leben führt. Das wird uns dauerhaft beschäftigen, nicht nur als Hauptamtliche, wie auch uns Hauptamtliche beschäftigt das nur, weil es Leute wie dich und mich in unseren Gemeinschaften gibt, die das beschäftigen muss. Ihr sollt mein besonderes Eigentum sein unter allen Völkern. Du gehörst zu Gottes Kronjuwelen, auf die er besonders aufpasst, die ihm besonders am Herzen liegen. Er macht uns zu einem Königreich von Priestern. Königreich ist der Herrschaftsbereich und wir sind Priester, Menschen, die Gottes Liebe erleben und sie weitergeben. Menschen, die für Menschen vor Gott stehen und bei den Menschen für Gott stehen und leben. Was ist das für eine großartige Aufgabe? Und dann war es mir eine helle Freude, gestern nochmal zu beschreiben, weil ja da diese Last vom Mitmachen müssen und so weiter irgendwie im Raum stand, wo ich dann dachte, ich habe doch bei meinen Kindern gelernt, als sie klein waren, als Teenager ist es ja, kommt man ja auf andere Gedanken, aber als sie klein waren, haben die so gerne mitgemacht, wenn Papi irgendwas gemacht hat. Und ich habe mir immer überlegen können, wenn wir was reparieren wollten oder so, lasse ich sie mitmachen, das heißt, es dauert länger, das heißt, es kann schief gehen. Jeder, der mich kennt, weiß, auch bei mir gehen die Dinge schief, wenn ich handwerklich tätig werde. Aber es geht dann noch schiefer vielleicht, dachte ich. So, und ich habe sie mitmachen lassen. Und wir haben eine großartige Zeit erlebt. Wir haben uns kennengelernt. Die haben spüren können, dass Papi sich Zeit für sie nimmt, sich ihnen widmet. Sie haben Papi kennengelernt. Und sie haben etwas gelernt, sodass es neulich, als es bei uns oben auf der Dachterrasse da so ein Brett gebrochen war, habe ich eine ganze Zeit lang darüber nachgedacht, wie man das wohl jetzt repariert kriegt. Kommt mein Sohn und fragt mich, Papi, kann ich das reparieren? Und ist, als ich noch nicht mit den Gedanken fertig war, schon fertig damit, das Ding repariert zu haben. Er kann heute mehr als ich. Das wird bei Gott nicht passieren. Aber dass er uns damit weiterbringen will. Wir machen nicht mit, weil Gott was von uns braucht und weil er so arm ist, dass er uns nötig hätte. Übrigens, wenn du jemals irgendwem Geld gegeben hast im Gottes Namen, das war nicht nötig, weil Gott es nicht selber hätte. Mitmachen brauchst du auch nicht bei Jesus, weil er nicht zurechtkommt, sondern weil er dich liebt. Deswegen, du bist zur Hingabe befreit. Er will dich ungeteilt. Gott hat dich aus Liebe gerettet. Dafür hat er alles gegeben, seinen einzig geborenen Sohn. Er befreit dich dazu, ganz von ihm zu leben und ganz für ihn zu leben. Denn darin besteht das Leben. Amen.